Moment am Sonntag.
Es muss etwas geschehen.
Da könnt ja jeder kommen.
Es muss etwas geschehen.
Da kann man halt nichts machen.
Das war immer so.
Es muss etwas geschehen.
Haben wir nicht.
Kennen wir nicht.
Das haben wir noch nie gemacht.
Braucht man nicht.
Es muss etwas geschehen.
Wie man es sich manchmal leichter machen kann.
Ich würde es jetzt bei uns eher als Handeln oder als Handlungsfähigkeit eigentlich sehen und gar nicht so als schnelles Handeln, ohne nachzudenken.
Also einfach ein Ziel vor Augen zu haben und das gemäß den Rahmenbedingungen umzusetzen.
Also ja, zielfokussiertes Handeln so in die Richtung.
Ich halte sehr viel davon, dass man tatsächlich seinen Visionen und seinen Idealen und dass man groß denkt. Also auch die großen Fragen des Lebens immer wieder hervorholt und sich die auch zutraut.
Plädoyer für etwas mehr Pragmatismus.
Du musst immer schauen, adaptieren, nachschärfen. Du kommst immer woanders raus, als du eigentlich reingestartet bist.
Ich würde dann einfach sagen, man probiert es halt mal schnell aus. Das ist für mich Pragmatismus.
Pragmatisch heißt handlungsfähig. Bleiben und werden und handlungsfähig sein.
Eine Sendung von Andrea Hauer. Ullis List.
Also ich habe Pragmatismus so verstanden, dass man versucht, möglichst viele Interessen der beteiligten Personen auch gut unter einen Hut zu bringen. Also nicht nur das eigene Zielstrebige, sondern das allumfassenden aller Interessensträger in einer Angelegenheit.
Wer viel beschäftigt ist, ist meist nicht unpragmatisch. Ulrike Kropacek, Wirtschaftsinformatikerin und Mathematikerin bei einer Versicherung in Wien, Mutter dreier Söhne ab Teenageralter und engagiert in verschiedenen Gruppen, in der Pfarre, als Elternvertreterin in der Schule lange Zeit, neuerdings als zertifizierte Beraterin der Elternwerkstatt, eines Vereins, der Familien im aufreibenden Alltag unterstützt. Pragmatismus doppelt gefragt.
Ich glaube, dass die Hauptursache ist, dass die Eltern die Lösungen immer vorgeben. Und in der Elternwerkstatt, wo ich auch die Ausbildung gemacht habe, ist ja unser Zielansatz, wir spielen den Ball zum Kind und fragen das Kind nach dem Lösungsansatz. Also wenn zum Beispiel viele Hausübungen anstehen, also ein Kind hat einen vollen Tag vor sich, dann ist es ganz schlecht zu sagen, zuerst machst du das und am Schluss das, sondern das Beste ist, wie stellst du dir vor, dass du dir das einteilen könntest? Dann ist das Kind aufgefordert, sich das selbst zu überlegen, schmiedet einen Plan, erfasst, das ist meine eigene Lösung und dann funktioniert das viel besser.
So trainiert sie zielorientiertes Denken gleich mit den Kindern. Gefühle dürften nicht zu kurz kommen, sagt die 50-Jährige, sonst setze man keine Handlungen in Gang oder nur widerwillige oder man dringe nicht zur Sachebene vor. Nur irgendwann, nachdem Ärger, Unwillen, miese Laune erkundet und ausgesprochen sind, bleibt noch genug zu tun. Vokabeln lernen, die Mathematikhausübung machen, Cello üben.
Man muss auch oft unorthodoxe Wege einschlagen, um zu einem Ziel zu gelangen.
Ihr Jüngster, der 13-Jährige, hatte eine coole Idee, mit 12 eigentlich. Er hatte wohl mit virtuosem Händchen Cello spielen wollen, im Hauskonzert oder bei Feiern, aber üben, täglich. Überlegte eine Problemlösung, lautete die Vorgabe der Eltern nach vielem Zureden. Der Bub erfand die Übungslotterie.
Er hat sich lauter kleine Zettelchen gebastelt, wo drauf steht, heute übe ich 15 Minuten 20. Das hat sich zwischen 25 und 45 Minuten hingezogen. Und dort hat er dann immer die Uhrzeit gezogen, die er heute übt. Na, die Mindestzeit war, glaube ich, schon 20 Minuten. Und wenn man 20 Minuten jeden Tag übt, dann kann man in die Stunde gehen. Und das hat dann wunderbar geklappt. Es gab ein Zettelchen, das man gar nicht übt. Und die anderen war, und das längste war dann, glaube ich, 50 Minuten, was schon sehr lang ist. Also dann kam alles dran.
Der Sohn murrte nicht, zumindest nicht hörbar, wenn er den Zettel mit den gnadenlosen 50 Minuten zog. War schließlich seine Idee. Und vielleicht winkt ihm das Glück des freien Nachmittags ja morgen. Ein Jahr lang war dieses Spiel in Gebrauch, erzählt Uli Kropacek. Mittlerweile sei die Liebe zum Instrument gewachsen. Ihr Sohn spielt sogar zusätzlich Klavier und das tröstet ihn, wenn er gerade keine Lust auf Cello hat.
Wenn man sieht, das Kind bewegt sich in einem Punkt gar nicht, dann muss man den zweitbesten Weg wählen. Oft kann man auch erst im Nachhinein entscheiden, war der zweitbeste Weg der beste Weg? Also dann ist ja auch oft die Retrospektive die Lösung, dass man sagt, damals hätte ich es anders entschieden, heute war es gut so. Und dann kann man vielleicht beginnen, ganz kleine Ziele zu vereinbaren.
Kleine Ziele
in kleinen Schritten. Und wenn dieser Erfolg erreicht ist, dann kann man steigern.
Der zweitbeste Weg zum Ziel. Vielleicht auch der drittbeste? Wer weiß schon, was der beste Weg ist? Weiß sie es für ihren Sohn? Weiß sie es für sich selbst? Immer gleich. Sind Umwege manchmal besser für die Psyche? Und was genau, fragt die Tochter eines strengen Geigenlehrers, ist das Ziel?
Also ich musste zu meiner Zeit viel länger üben pro Tag. Und dieses Ideal habe ich zum Beispiel reduziert für den Gewinn, dass er beim Instrument bleibt. Ich habe angefangen mit 7, aber ich habe so viel geweint in meinem Leben hinter dem Instrument. Und ich hatte sogar am Cello Spuren von den Tränen, weil Tränen sind ein bisschen salzig und die haben das aufgeätzt. Und das fand ich irgendwie immer furchtbar, dass ich so viel weinen musste. Und ich habe sicher deshalb heute weniger Spaß an der Musik, weil ich sehr viel zum Instrument gezwungen wurde.
Jetzt jede Menge Situationen in unserem Leben, die wir letztlich nicht ausplanen können bis zu einem bestimmten Ergebnis.
Die Logik des zweitbesten Weges.
Je stärker ich aber auf etwas fokussiert bin, wo ich sage, genau das Ergebnis möchte ich haben, ja, desto eher übersehe ich Gelegenheiten am Weg und desto schwerer tue ich mir auch dann in den Situationen, wo ich merke, okay, das wird sich mit diesem Ziel oder mit diesem Plan nicht mehr ausgehen.
So spricht der Unternehmensberater.
Ich glaube, das war ein Schweizer, der Dürrenmatt, der gesagt hat, je besser du geplant hast, desto wirksamer trifft dich der Zufall.
Michael Faschingbauer arbeitet und lebt in Graz. Der Absolvent einer HTL für Nachrichtentechnik und Elektronik war viele Jahre in der Automobilbranche tätig gewesen, als Produktmanager und zuletzt 3 Jahre lang in Detroit.
Da kam schon ein sehr starkes, Michael, what's the problem? We can do it.
Mit dem fast schon nationalen Pragmatismus dort, kein Klischee, sagt er, freundete der Grazer sich an. Er lernte die Arbeiten von Sara Saraswati kennen, einer indisch-amerikanischen Kognitionswissenschaftlerin mit Schwerpunkt Unternehmensgründungsforschung. Deren Methode, Effectuation, machte er 2010 in Österreich bekannt, indem er darüber ein Buch schrieb. Effectuation, wie erfolgreiche Unternehmer denken, entscheiden und handeln.
In Effectuation, Effectuare, steckt sowas wie Bewirken drin. Also eine bewirkende Logik des Vorgehens im Gegensatz zu einer planenden oder kausal logischen Vorgehensweise. Wenn ich planend vorgehe, gehe ich davon aus, dass ich alles, was ich einigermaßen vorhersehen kann, dass ich das auch steuern kann. Wenn ich allerdings pragmatisch oder bewirkend vorgehe, nach Effectuation vorgehe, dann brauche ich all die Dinge, die ich steuern kann oder die ich beeinflussen kann, die ich direkt bewirken kann, die brauche ich nicht vorherzusagen. Wenn ich etwas suche, was ich noch nicht kenne, also wenn ich zum Beispiel Amerika entdecken möchte, ohne ein Konzept davon zu haben, ja, dann muss ich losfahren Richtung Indien. Ansonsten wird sich die Gelegenheit nicht ergeben, dass ich unterwegs Amerika entdecke.
Ein Plan soll nicht ausgespielt werden gegen das Spontane. Man brauche Pläne, sonst erhebe man sich nicht unbedingt vom angestammten Platz. Aber, so beobachtet Michael Faschingbauer, oft bleibe es beim Planen. Man bleibt stecken aus hunderterlei Gründen. Arbeit unüberschaubar, Ansprüche unerreichbar hoch und das Ungewisse ein drohender Nebel. Pragmatisch zu handeln, unternehmerisch, sagt Michael Faschingbauer, bestehe nach der Effectuation-Methode aus 4 Prinzipien.
Wenn ich typischerweise sagen würde, der erste Schritt, bevor ich ein Essen koche, ist, dass ich mir überlege, was auf den Tisch soll, was heute am Abend am Tisch stehen soll. Weil nur dann kann ich sagen, was ich einkaufen muss, wann ich zu kochen beginnen muss, damit dann zu einer bestimmten Zeit um 19 Uhr genau das am Tisch steht, was ich mir jetzt schon vorgestellt habe. Kann ich umgekehrt unternehmerisch vorgehen oder pragmatisch vorgehen, indem ich sage, okay, ich habe einen Handlungsanlass, der lautet, ich bin hungrig, es wird schon Abend, ich bin etwas müde. Ja? Ich gehe in die Küche und schaue als erstes Mal, was mir zur Verfügung steht, die Mittel, die ich zur Verfügung habe. Also was ist im Kühlschrank?
Prinzip Mittelorientierung statt Zielorientierung. Sie kochen oft so? Dann mögen Sie der pragmatische Typ sein, zumindest kulinarisch. Hobbykoch Faschingbauer grinst.
Und so kann ich schon sehr früh Entscheidungen treffen, kann sagen, Zwiebel und Paprika ist heute dran. Aber ansonsten rufe ich mal die Susi an, die heute Abend kommt und frage, was sie denn mag und was sie mitbringen könnt. Und so können wir erkundend was gestalten, wo wir beide noch nicht wissen, was am Ende dabei rauskommt und am Tisch steht, ja, und was vielleicht wertvoll und neu ist, wo aber keiner von uns gewusst hat, was ganz genau das sein wird.
Prinzip Partnerschaft statt Konkurrenz. Das nächste, Prinzip leistbarer Verlust statt erwartetem Ertrag.
Ich schaue mir meine Möglichkeiten an und überlege mir, was bin ich bereit zu verlieren unter der Prämisse, dass das, was ich jetzt mache, dass das schief geht. Mein leistbarer Verlust könnte ja gemessen sein in, was bin ich bereit wegzuschmeißen, wenn es abläuft. Oder nicht zu verwerten, wenn es einfach nicht besonders gut wird. Oder wenn ich jetzt Gäste bewirten möchte und es ist der neue Chef, die neue Chefin, die zum Abendessen kommt. Ja. Was möchte ich aufs Spiel setzen im Sinne von Experimenten dabei? Also die Frage, die ich mir stelle, ist, was ist mein leistbarer Einsatz, mein leistbarer Verlust? Und sobald mir der klar ist, kann ich mir überlegen, was ist innerhalb dessen möglich.
Prinzip leistbarer Verlust. Manchmal sei das ein Regelbruch, sagt der Unternehmensberater, ein Regelbruch in der grauen Theorie, in der Praxis aber deutlich mehr Nutzen als Schaden. Auf diese Weise verschafften sich Arbeitsagenturen etwas Handlungsspielraum in den Corona-Lockdowns.
Da wäre es zunächst einmal nicht möglich gewesen, manche Leistungen abzuwickeln, damit arbeitssuchende Personen ihre Leistungen bezahlt kriegen. Weil, so die Regel, das nur face-to-face, also wenn sie im persönlichen Kontakt passieren kann. Was haben die gemacht? Also die einen sind hergegangen und haben gesagt, okay, diese Regel können wir brauchbar brechen. Ab heute gilt für uns zunächst mal über Zoom oder Skype. Das ist face-to-face genug, wir machen das einfach. Ja. Andere waren anders erfinderisch und haben gesagt, okay, wir haben Beratungsräume im Erdgeschoss. Es ist pandemiekonform und Lockdown-konform, wenn wir hier das Fenster aufmachen. Und sozusagen über die Gasse Beratung machen. Ja. Und das sind alles Formen, die jetzt in den Regeln der Organisation nicht gedeckt sind, aber wo die, die es tun, sagen, es ist brauchbar illegal oder es ist leistbarer Verlust, wenn es schief geht, ja, das ist etwas, da kann ich mit den Konsequenzen leben.
Viertes pragmatisches Prinzip, Umstände und Zufälle nutzen statt vermeiden.
Es wird was anbrennen beim Kochen, es wird etwas, mit dem ich gerechnet habe, ich werde draufkommen, diese Gewürze habe ich nicht, die ich mir vorgestellt habe. Okay, ja. Das ist zunächst mal, oh nein, so ein Mist. Es ist aber noch eine zweite Sache, nämlich ich kann nochmal draufschauen, kann schauen, welches Chancenpotenzial ergibt sich dadurch, dass jetzt eben etwas nicht verfügbar ist, etwas anders gelaufen ist, als ich es geplant habe. Ja? Oder die Susi, die ich gerade angerufen habe, mir einen Strich durch die Rechnung macht, indem sie sagt, dass du Rindfleisch hast, ist gut und schön. Ja? Ich möchte vegetarisch essen. Und dann kann man schauen, was ist das Chancenpotenzial, was ist die Möglichkeit, was wir aus dem machen können, was uns der Zufall sozusagen zuspielt oder was die geänderten Rahmenbedingungen uns zuspielen.
Man könnte diese vier Prinzipien das große Abfinden nennen oder zufrieden geben mit dem, was eben nun einmal da ist. Und man könnte einwenden, von wegen Mittelorientierung, nicht jeder hat einen vollen Kühlschrank, um pragmatisch zu sein. Unternehmensberater Faschingbauer lässt das nicht gelten. Jeder Mensch habe Mittel, nämlich irgendetwas. Können, Wissen, ein großes Talent, ein kleines. Mag sein auch Geld. Freunde, vielleicht sogar ein Netzwerk, einen Verein. Hilfsbereitschaft, Tatkraft, Cleverness, Mut, soziale Intelligenz, eine Haltung, sonst eine Charaktereigenschaft, die ein startendes Projekt braucht. Greta Thunberg hat sich einfach vor eine Schule gesetzt, erinnert Michael Faschingbauer. Fehlende Mittel seien kein Hinderungsgrund, etwas zu unternehmen.
Ich glaube, es ist ein Stück zynisch zu sagen, du musst es doch einfach als Chance sehen. Also es braucht sehr wohl ein Beschäftigen mit dem, was alles nicht da ist, was idealerweise möglich wäre, wenn. Ja? Oder mit, ja, vielleicht trauern darum, dass sie was verändert hat und etwas Bestimmtes jetzt nicht mehr möglich ist. Ja? Gleichzeitig tut sich eine Möglichkeit auf, wenn ich dann noch diesen zweiten Blick drauf werfe und schaue, was ist jetzt das Chancenpotenzial. Welchen zweitbesten Weg kann ich heute gehen, ja, ohne dass ich das, wo ich weiß und vielleicht überzeugt davon bin, dass es das Beste wäre, wenn es passieren würde, das aber nicht besonders wahrscheinlich zurzeit ist, ja, ohne das aufzugeben. Ich muss diese Sehnsuchtsziele, wie zum Beispiel, dass sich die Regierungen dieser Welt endlich darauf einigen, wirklich die Gesetzgebung so zu verändern, dass wir unsere Klimaziele erreichen. Ich muss das ja nicht aufgeben. Ich kann sagen, das ist nach wie vor, das wäre das Sehnsuchtsziel. Was kann ich pragmatisch inzwischen selber tun, ja, das wahrscheinlicher macht, dass vielleicht das Sehnsuchtsziel dann auch entsprechend aufgeht. Ja. Carry on, take.
Der Fortschrittsglaube, Zukunft, stiehlt sich ebenso wie die Nostalgie, Vergangenheit, aus der Gegenwart fort. Pragmatismus heißt vor allem, die Gegenwart als bestimmende Zeit zu akzeptieren. Dirk von Gehlen, das Pragmatismusprinzip.
Der fast unbezwingbare Tatendrang der Idealisten.
Ich sehe es nicht als Gegensatz, weil für mich ist der Idealismus ja das, was mich antreibt und was mich überhaupt dazu gebracht hat, dieses Projekt zu starten.
Ich glaube schon, dass es eine gute Mischung ist aus Ideologie und Pragmatismus.
Ich merke auch, je idealistischer ich arbeite, umso pragmatischer gehe ich voran. Als Beispiel, ich mache mir dann voll oft so einen Zeitplan, wann erledige ich welche Aufgaben.
Treffen mit jungen Engagierten, die über drängende Probleme der Zeit nachdenken. Zwei Gruppen der Fachhochschule FH Campus Wien, nachhaltiges Ressourcenmanagement und Sozialwirtschaft.
Ich glaube, dass Pragmatismus oft die Komplexität vom Leben verschiedener Menschen oder von Ideen gar nicht greifen kann. Also wenn ich sage, ich mache mal schnell, schnell, damit es erledigt ist oder damit etwas passiert, das ist, glaube ich, vor allem bei Themen sozialer Ungleichheit, sozialen Themen einfach fatal.
Ich würde vielleicht sagen, dass es dadurch eben zielgerichtetes Arbeiten natürlich dann schwieriger ist, vielleicht dann während der Arbeit oder des Projektes andere Aspekte noch mit einzubeziehen.
Wie kann man ein Projekt auf die Beine stellen und auf den Beinen halten, wenn hehre Ziele im Spiel sind? Das Leben von Menschen zu verbessern zum Beispiel.
Es ist wichtig, kleine Schritte zu gehen und nicht zu weit zu denken. Trotzdem muss man immer wieder auf das große Ganze schauen und sich überlegen, okay, was ist eigentlich das große Ziel von dem Projekt? Wo wollen wir in 6 Jahren stehen? Aber trotzdem kann ich daran nicht jeden Tag denken, weil wenn ich jeden Tag daran denke und an die Sachen, die uns noch fehlen, nachhaltige Finanzierung oder einen Standort, dann wäre ich handlungsunfähig, weil ich Angst bekomme zum Beispiel.
Katharina Schuller, eine Kultur- und Sozialanthropologin und ehemalige Theatergruppenleiterin, verfolgt einen Traum mit etwas Coaching vom Start-up-Service der Fachhochschule. Sie gründete 2021 den Verein Human Rights Space, der sich für Kinderrechte einsetzt.
Ich war ehrlich gesagt an einem Punkt kurz davor aufzugeben, als ich die Finanzierung noch nicht hatte. Und es war ganz wichtig, dass ich diese Förderungen bekommen habe, weil man kann viel ehrenamtlich arbeiten, aber ab einem bestimmten Punkt braucht man einfach Geld, um leben zu können.
Gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen, mit oder ohne Handicap, und mit einem Team aus Fachleuten hält Katharina Schuller Ausstellungen und Workshops ab. Rund 300 Interessierte, davon rund 100 Erwachsene, hat sie bis jetzt zusammengetrommelt. Sie hat Geld aufgestellt, vorerst wenigstens. Was sie sich derzeit nicht leisten kann, ist ein Standort, ein großer barrierefreier Raum. Die 35-jährige Wienerin telefoniert, bittet, feilscht, stutzt ihren Plänen immer wieder die Flügel. Das nennt man wohl realistisch sein, pragmatisch sein.
Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man auf sich selbst aufpasst und sich immer wieder Pausen gönnt, dass man nicht zu sehr in die Arbeit reinkippt. Also ich muss immer wieder schauen, dass ich Erholungsphasen habe. Was ich brauche für diese Arbeit sind Rückmeldungen. Also das Projekt funktioniert über Feedback. Manchmal ist natürlich das Feedback auch kritisch, aber meistens ist es ein schönes Feedback. Und das war zum Beispiel auch diese Förderungen zu bekommen und zu hören, dass uns da eine Jury ausgewählt hat, die an uns glaubt, die an das Projekt glaubt. Das war auch bestärkend und hat uns geholfen.
Und auch, wo sind unsere gemeinsamen Ziele? Wo sind vielleicht auch sozioökonomische Ziele?
Sagt eine der Mitstreiterinnen, Anna Heisinger, Studentin der Sozialwirtschaft. Höchste Zeit für alle möglichen Veränderungen, meint die 27-jährige Burgenländerin, und für mehr Zusammenarbeit, rein pragmatisch gedacht.
Das ist für mich so ein bisschen ein Gedanke, der, glaube ich, für Themen der Zukunft auch total wichtig ist, weil es gibt auch schon so viele coole Sachen. Und da irgendwie Brücken zu bauen, sehe ich als Motivation und Ressource so ein bisschen für mich.
Ich glaube, wenn ich mir jetzt was wünschen könnte, dann wäre es eh diese Art des Handelns, weil das eigentlich was total Schönes ist, wenn man sagt, es gibt schon so viel Wissen und ich kann nie alles selber wissen und ich mache auch immer Fehler und wir lernen aus diesen Fehlern. Aber dieses Handeln, das begleitet wird von einem Lernprozess, wo man sich immer wieder Expertise reinholt und gemeinsam an was arbeitet.
Als Mentor sage ich, ich wirf meine Netzwerke an. Ich schaue, wen kenne ich, wer kann das Projekt unterstützen.
Peter Stepanek, Betriebswirt, ist Mentor im Start-up-Service der Fachhochschule und leitet den Studiengang Sozialwirtschaft und soziale Arbeit.
Und gerade im Sozialbereich brauchst du ein hohes Maß an Pragmatismus. Also allein, wenn wir uns überlegen, dass die meisten Sozialorganisationen mit viel zu wenig Geld ausgestattet sind, das heißt, für das, was sie machen wollen, nicht die Möglichkeiten haben, also jetzt finanzieller Natur oder personeller Natur, das heißt, die müssen immer nachschärfen, die müssen immer schauen, was ist eigentlich unter den gegebenen Voraussetzungen möglich. Und das ist eigentlich auch ein Stück weit ein Prinzip der Betriebswirtschaft, dass du einfach schaust zu sagen, wo willst du hin, was ist mit den Mitteln machbar. In den meisten Fällen ist es ja ein Aushandeln von dem, was wir uns wünschen würden und dem, was machbar ist oder dem, was finanziert wird.
Feindbilder abzubauen, auch das sei pragmatisch. Mit Hilfe des Perspektivenwechsels und des Versuchs, die Sprache des anderen zu verstehen. Zahlenmenschen und Menschen, die Zahlen ausdrücklich nicht im Blick haben, sondern andere Dimensionen des Menschseins, Gesundheit, Wohlfahrt, Zusammenleben. Wie bekommt man diese Fraktionen, die einander oft genervt gegenüber sitzen, unter einen Hut?
Es hat ja jeder seine Ideen im Kopf. Und wenn jeder seine Idealvorstellung im Kopf hat und die verfolgt, dann kommt man halt schwer auf ein gemeinsames Bild. Und dort, wo wir gemeinsam an Dingen dran sein wollen oder müssen, dort müssen wir gemeinsame Bilder entwickeln. Das ist in einem Team eines Betriebs genau dieselbe Frage wie in einem Projekt, das man gemeinsam entwickelt oder in einer Partei oder sonst was. Also du musst ja dann irgendwie schauen, wo ist der gemeinsame Nutzen, wo ist die gemeinsame Idee, was wir verfolgen wollen. Und ich glaube, da muss man sich aufeinander zubewegen.
Wir haben auf der einen Seite dieses Wissen, okay, wir stehen vor einem Problem, das ist gut etabliert. Wir haben dadurch auch dieses Wollen, etwas umzusetzen als nächsten Schritt.
Fehlt nur noch die tatsächliche Umsetzung von all dem Wollen und Wissen, das in der Welt zirkuliert. Viktoria Krauter, Lebensmitteltechnologin. Sie unterrichtet im FH Campus Wien Ressourcenmanagement und leitet ein einschlägiges Kompetenzzentrum.
Und zwar, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann ist oftmals eben dieses Ökologische irgendwie im Vordergrund. Aber dieser soziale Aspekt eigentlich und auch der unternehmerische Aspekt, das alles zusammenzubringen, diese Gemeinwohlökonomie da zu schaffen, das wäre eigentlich sehr wichtig in der Zukunft, mehr und mehr in das Bewusstsein der Menschen mit hineinzubringen.
Naja, um halt Dinge auch umsetzen zu können, muss natürlich auch ein Budget da sein. Ich glaube, dass halt an diesem Aspekt Geld auch ganz viel Wertehaltung steht oder dahinter steckt.
Ich würde auf jeden Fall sagen, ein Problem zu dem Thema ist auf jeden Fall die Gier.
Wir sind wieder beim Geld. Die Studentinnen Elisabeth Jahn, 28, und Maike Heinrich, 23. Zu wenig Geld, ein riesiger Hinderungsgrund, tätig zu werden? Gelangweilter Blick von Maike, Tochter eines Berliner Hausbesetzers, die sich im Studium mit Sozialarbeit, Ungleichheit und Wohnungslosigkeit auseinandersetzt. Geld.
Wenn das halt so ein Stern am dunklen Himmel ist, jetzt so ganz überspitzt ausgedrückt, ist halt das Potenzial der Veränderung relativ klein. Also ich denke, es braucht da einfach mehr und mehr und mehr Leute, die umdenken und auch ihre Wertehaltungen hinterfragen. Was steht so dahinter? Was steht hinter diesem Geld, hinter diesem Finanzierungsmangel, dass Dinge immer mehr durchökonomisiert werden und mit welchem Anspruch, mit welchem Ziel irgendwie und deckt sich dieses Ziel beispielsweise mit Nachhaltigkeit.
Was die Gruppe verwundert, der Ruf vieler Menschen nach einfachen Lösungen, aber gerade Handlungswille und Handlungsfähigkeit, Zielstrebigkeit, die Orientierung auf das Machbare bedürften der Grundsatzarbeit. Nachdenken, forschen, debattieren, sich klar werden über Werte, Wünsche, Weltanschauung. Er sei eine Mischung, sagt der 29-jährige Jan Krepil.
Ich glaube schon, dass es eine gute Mischung ist aus Ideologie und Pragmatismus. Also ich glaube ja, die Ideologie ist durchaus ein Motor oder ein Treibstoff für Pragmatismus. Ich glaube, man muss immer zuerst einmal ideologisch was verändern wollen oder Veränderungen herbeirufen. Und dann kann natürlich der Pragmatismus ansetzen. Aber ich glaube, ohne Ideologie wird wenig Veränderung passieren. Weil wenn wir jetzt immer mit dem, was schon bereits vorherrschend existiert, arbeiten, dann gibt es natürlich keine Innovation, ja, auf keinem Gebiet.
Carry all of them, of the caravan. One more time. Carry on with her. you're the crazy pup. Stick. You're late.
Ich liebte dieses Haus auf der Stelle. Tatsächlich hatte es nur zwei Räume, weder Küche noch Klo und ein Bad ohne Einrichtung. Nach ein paar weiteren Taxinächten fuhr ich zum Baumarkt, kaufte Waschbecken, Nut- und Federbretter, Werkzeuge und Gartengeräte und richtete mich ein.
Not macht pragmatisch.
Als ich alles Überlebensnotwendige an Einrichtung zusammen hatte, suchte ich den Verwalter des nahen Stiftsforstes auf. Er erkannte still meine Not und gab mir Arbeit.
Die Arbeit im Wald beim Förster, das ging über einige Jahre. Immer wieder war das so ein Hafen für mich. Das war sehr einsam eigentlich. Also ich war sehr auf mich zurückgeworfen, um 5 Uhr in der Früh in den Wald zu fahren und dort irgendwelche Arbeiten zu verrichten. Für mich war es tatsächlich Arbeiten, also tun.
Einige Jahre Arbeit bei einem Förster und immer wieder Taxifahren in der Nacht. Tischlereiausbildung bis zur Meisterin. Dann sozialpädagogische Arbeit in handwerklichen Frauenprojekten. Ausbildung in psychologischer Beratung und Qigong. Schließlich Abschluss eines Philosophiestudiums. Mittlerweile betreibt sie eine philosophische Praxis in Linz. Alexandra Gussetti, Jahrgang 1962.
In Ihrem Bekanntenkreis, Freundeskreis, Familie, wo auch immer, wenn Sie sich kurz vorstellen, den Menschen, den Sie als den pragmatischsten, den Sie kennen.
Ja, der bin ich wahrscheinlich selber.
Wirklich?
Ja, glaub schon. Pragmatisch heißt handlungsfähig bleiben und werden und handlungsfähig sein. Und das heißt auch, zum Beispiel, wenn man in Lebenssituationen ist, wo man nicht weiter weiß oder wo, ja, wo man irgendwie ansteht, darauf zu vertrauen, dass es einmal gut ist, den nächsten möglichen Schritt zu gehen. Möglicherweise vielleicht jetzt nicht hundertprozentig der eigenen Ausrichtung, aber dass man weiß, okay, ich gehe diesen möglichen Schritt jetzt weiter, der sich mir anbietet.
Nur der Schmerz um meine Tochter brannte stetig, heftig, wie in all den Jahren dieses Lebens. Ich konnte sie an Wochenenden zu mir holen. Nicht immer, aber doch. Im Sommer grillten wir Fleischspieße über meiner Feuerstelle und badeten in den Weihern meiner Wildnis. Im Winter stapften wir durch tief verschneite Landschaften. Sonntags wollte sie nie weg. Wenn der Abschied kam, wurde sie von ihrem Vater gepackt und weinend ins Auto gezerrt.
Alexandra Gussetti hatte eine sehr schwere Zeit als junge Frau. Sie schreibt darüber in ihrem Buch »Kopfüber in die Freiheit«, einem essayistisch-biografischen Text. Sie verlor ihren Sohn. Er verstarb als ein paar Wochen altes Baby am plötzlichen Kindstod. Ihre Ehe war da bereits gescheitert. Auch die damals 3-jährige Tochter kommt ihr abhanden, so nennt sie es. Sie wird ihr, der psychisch labilen, jahrelang vom Jugendamt entzogen und dem Ex zugesprochen.
Also ich habe ja als junge Frau einmal ein Handwerk gelernt und ich habe die Tischlerausbildung gemacht und die habe ich nicht aus dem Grund gemacht, weil jetzt mein Lebenstraum war, Tischlerin zu werden, sondern weil ich in einer schwierigen Lebenssituation war und das war die nächste mögliche Ausbildung. Das war genau das, was quasi mir geboten wurde. Da kannst du eine Ausbildung machen, da kannst du einen Abschluss machen. Und genau, es hat sich auch so herausgestellt, dass das dann für mich der Schritt war, von wo aus ich dann in eigentlich Sozialpädagogisches und in die Beratung und von Begleitung von Menschen gefunden habe. Also diesen möglichen nächsten Schritt, vielleicht aber noch nicht hundertprozentig dem entspricht, was man sich jetzt fürs Leben erträumt, zu ergreifen und zu vertrauen, dass es von dort aus schon weitergehen wird.
Vertrauen, dass es weitergeht. Einen solchen Satz hat sie sich nicht vorgesagt damals.
Tatsächlich diese Arbeit bei einem Förster jeden Tag hinaus und jeden Tag körperliche Arbeit, von der man auch müde wird und wieder schlafen können. Und Pragmatismus ist vielleicht so ein bisschen dieses ganz Sture, da dran zu bleiben. Ja? Auch wenn es anders scheint, wir bleiben dran, wir bleiben auf diesem konstruktiven, beharrlichen Weg.
Es geht um ein Lob der Ratlosigkeit. Es geht darum, die Unsicherheit zu akzeptieren, zu betonen und am Ende sogar zu nutzen. Denn Ratlosigkeit erscheint mir nicht als ärgerlicher Nebeneffekt beim Betrachten und Gestalten der Zukunft, sondern Ziel und Ursprung für eine Haltung zum Morgen, die ich als erstrebenswert ansehe. Es ist dies der Glaube daran, Zukunft aus der Ratlosigkeit heraus zu gestalten. Dirk von Gehlen, das Pragmatismusprinzip.
Also für mich war es oft die Not. Also wenn ich mit meiner Arbeit überleben muss oder mich selber ernähren muss, dann ist es oft die Not. Also ich bin jetzt nicht dafür, dass Menschen in Not kommen sollen, aber also ich habe mir es oft einfach nicht leisten können, nichts zu tun.
Ein Grenzgang, sagt Alexandra Cossetti auf dem Sofa ihrer philosophischen Praxis.
Es gibt Situationen, da kann man einfach nicht. Ja? Also da ist es einfach auch sowohl denk- als auch emotional unmöglich. Trotzdem war für mich so in Krisenzeiten dieses Wissen im Hintergrund, es muss irgendwie weitergehen, sei es vielleicht auch um meiner Tochter willen oder so. Also manchmal ist es hilfreich, nicht nur für sich selber zu denken, sondern eben für seine Lieben mitzudenken. Also die Not ist manchmal dieses Müssen, sich überwinden müssen, ist manchmal, natürlich ist das ein Grenzgang. Aber das weiß man natürlich auch bei Menschen mit schweren psychischen Problemen, diese Überwindung, dieses jetzt ins Tun zu kommen, es einfach einmal zu tun, es einfach zu probieren, weil dieses Nicht-Tun hat oft sehr viel mit einem Anspruch auf Kontrolle zu tun. Also ich will es genau so, dass es genau so ist. Und wenn es so nicht ist, dann tue ich nichts.
Das ist schon eine harte Tour mit Geld. Das würde ich jetzt nicht allen Menschen empfehlen, also über das Geld zu spielen. Das ist eigentlich ein unüblicher Weg jetzt in der Kindererziehung, über das Geld das zu spielen.
Uli Kropacek, die Versicherungsmathematikerin, Elternberaterin und Mutter dreier Söhne, übt sich gerade wieder in elterlichem Pragmatismus oder übt ihre Söhne darin.
Die werden mit ihrem Leben so jetzt, die sind nicht so gut organisiert. Also das stört mich jetzt ein bisschen. Einer hat bei uns jetzt gerade eine Lücke zwischen Bundesheer und Studienbeginn. Und aus meiner Erziehung heraus war das klar, da geht man dazwischen 6-7 Monate arbeiten und das möchte er nicht. Und da bin ich auch sehr gefordert als Mutter, weil wir immer versuchen, wie könntest du jetzt diese 6-7 Monate sinnvoll nutzen? Ich habe jetzt auch sein Taschengeld reduziert, einfach um auch zu zeigen, wenn man so im Jungen, der ist 19 Jahre, das ist meine volle Manneskraft, dass man da arbeiten gehen könnte, dann zahle ich das nicht und er geht jetzt schon ein bisschen arbeiten. Also normalerweise bekommen meine Kinder ca. 150 Euro Taschengeld, jetzt bekommt er 50.
Eine Maßnahme, eine pragmatische.
Aber wir haben es oft besprochen, dass ich es jetzt nicht mache, weil ich ihn bestrafen will. Also ich halte nichts von Bestrafungssystemen, aber es ist ein Anreizsystem.
Das Geld und der Pragmatismus.
Aber es ist ja in unserer Gesellschaft oft, dass man sehr viel über das Geld spielt. Also auf einer Schutzhütte kann man jetzt nur noch reservieren, wenn man das Bett vorher zahlt, weil das die einzige Variante ist, den Wanderer zu zwingen, dass er tatsächlich kommt. Weil die Wanderer reservieren Betten, kommen dann nicht, rufen nicht an. Erst über das Geld gelingt es jetzt, dass da mehr Verantwortungsgefühl entsteht.
Sohn Nummer 2 jobbt jetzt auf einer Schutzhütte, er geht babysitten und renoviert die Wohnung, in die er ziehen wird. Babysitten.
Da bereitet er sich sogar vor, nimmt Gesellschaftsspiele von zu Hause mit und ist immer nachher sehr begeistert, wie lieb die Kinder sind. Und ich habe jetzt auch schon gehört, dass die Kinder verlangen, er möge wiederkommen.
Sagt Uli Kropacek.
Ich bin generell dafür, dass man Strukturen hat. Und auch für so junge Menschen, wenn die jeden Tag zu einer anderen Zeit aufstehen, keine fixe Verpflichtung haben, keine fixen Tätigkeiten, die anstehen. Wenn man nur so in den Tag hineinlebt, man wird orientierungslos. Und sein älterer Bruder, der vor einem Jahr diese Phase durchgemacht hat, hat dann zu Studienbeginn gesagt, er sei total froh, dass diese Phase zu Ende ist. Er kann es jetzt erst im Nachhinein beurteilen, dass das schrecklich war, wenn man keine Ziele vor sich hat. Der war damals bei einem Wiener Bäcker 2 Monate am Wochenende arbeiten, ähnlich gezwungen wie der andere Bruder, also auch sehr nahegelegt, dass er arbeiten soll. War eigentlich nicht wahnsinnig gut bezahlt, aber er hat sehr nette Menschen kennengelernt und viel Lebenserfahrung. Don't look back or a day or yet again. No good. I know so many people trying to live on for the past. It's no good. If I could call back the day, oh, yet to yell, yet to yell, I'd never, never be poor. Stop dreaming, stop dreaming. And live on, live on. For the future. No good, no good, no good. No, 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 no. It ain't no good. Live on. For the future. And not the past.
Wie man es sich manchmal leichter machen kann. Plädoyer für etwas mehr Pragmatismus.
Musik: Sophie Abraham, Van Morrison und John Lee Hooker. Gesprochen haben Esther Holoschi, Raphael Sass und Alexander Czernek. Literaturtipps finden Sie auf oe1.orf.at.
Eine Sendung von Andrea Hauer.